Heute ist Montag, der 3. November. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über einen möglichen Anschlagsversuch in Berlin und dann geht's weiter nach New York, denn da stehen die Bürgermeisterwahlen gerade an und Zoran Mamdani von den Democrats, der gilt als klarer Favorit. Weiter geht's dann nach Serbien und dem Jahrestag des Bahnhofsunglücks in Novi Sad und dann schauen wir noch, was sich im November alles so für uns verändert und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ja, wenn man so eine Nachricht hört, dann ist man immer erstmal so ein bisschen beunruhigt. Und das auch zu Recht, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, wenn es eine Festnahme wegen eines mutmaßlichen Anschlags oder einer Anschlagsplanung gab, dass die Polizei funktioniert. Ein Spezialeinsatzkommando hat in Berlin einen 22-jährigen Mann festgenommen. Im Raum steht jetzt Terrorverdacht und die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, der sagt Folgendes.
Die Motive und die Hintergründe des Verfahrens sind derzeit völlig offen. Dennoch, es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen dschihadistisch motivierten, also einen religiös motivierten Anschlag mutmaßlich gehandelt haben soll, der geplant war. Das Ganze soll nicht im Zeichen des IS, aber ein IS-Sympathisant vorgehabt haben.
Ja, die Behörden sind anscheinend, so sagt es auf jeden Fall die ARD, durch einen Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes auf den Mann aufmerksam geworden. Tja, das bedeutet, dass auch die internationale Zusammenarbeit ganz gut funktioniert. Die größte Herausforderung war allerdings dann, den Mann zu finden, vor allem, weil er eben mehrere Meldeadressen in der Stadt hatte. Am Freitag hat man ihn dann gefunden, ihn dann so ein bisschen observiert, um zu schauen, ist er das Richtige und was macht er denn eigentlich so? Und dann hat sich die Polizei am Samstag dazu entschlossen, ihn aus Gründen der Gefahrenabwehr festzunehmen. Ja, beteiligt waren Polizei, Verfassungsschutz des Landes Berlin sowie Bundesbehörden. Der Mann ist 2003 in Syrien geboren, ist Anfang 20 und vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen. Nach Informationen wurden bei dem Mann geringe Mengen von Chemikalien gefunden, die sich zum Bau eines Sprengsatzes eignete. Eine fertige Bombe oder ja, einen festen Plan gab es anscheinend nicht, aber die Absicht, dass man sowas vielleicht vorhaben könnte. Im Raum stand sowas wie ein Messerangriff. Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, der hat auch noch erklärt, dass er anscheinend ein Sympathisant war vom Islamischen Staat. Auf einer Online-Plattform habe er entsprechende Posts veröffentlicht. Ja, und das sei eben auch Gegenstand der Ermittlung gewesen und deswegen hat ein Richter auch dann Haftbefehl erlassen. Alexander Dobrindt warnt vor der Gefahr durch Terrorismus und sagt, die Festnahme in Berlin zeigt erneut, dass die Gefährdungslage in Deutschland durch den Terrorismus zwar abstrakt, aber dennoch hoch ist. Die Aktivitäten des sich seit 2023 in Deutschland befindlichen Syrers, die auf Anschlagsvorbereitungen hindeuten, wurden rechtzeitig erkannt. Das ist gut und über alles andere werden wir hier nicht munkeln, sondern abwarten, was die Ermittlungen ergeben und dann wieder darüber sprechen.
Werbung.
Ihr kennt das bestimmt auch. Die Herbst- und Winterzeit steht vor der Tür. Ich finde, man merkt es auch direkt, denn es wird kälter draußen. Wir machen die Heizung wieder an, trockene Heizungsluft kommt, dann kommt eine Erkältungswelle. An meiner Stimme hört man das, dass die auch gerade an mir nicht so vorbeigegangen ist. Wir waschen uns viel die Hände. Ich habe ganz oft dann von diesem ständigen Händewaschen trockene Hände, rissige Hände, trockene Lippen auch, manchmal gereizte Haut, vor allem so rund um die Nase, wenn man irgendwie krank ist. Und das nervt ganz schön. Das gehört irgendwie dazu, das nervt aber auch. Aber ich habe eine Lösung für uns alle. Für mich ist in solchen Momenten immer die Euterpflege von HK die absolute Rettung. Das ist eine Creme, die sofort wirkt und nur das enthält, was die Haut wirklich braucht. Da sind keine Duftstoffe drin, ohne unnötige Zusätze, die es nicht braucht. Und sie ist einfach ganz sanft und total gut verträglich dadurch. Ich liebe diese Creme so sehr. Ich habe sie in der großen Größe im Badezimmer stehen und in der kleinen Größe in jeder Handtasche immer dabei, weil man sich einfach in dieser Jahreszeit viel öfter die Hände eincremen kann, um die Nase herum, um auf die Lippen. Diese Creme funktioniert wirklich für jede Hautstelle. Man merkt es auch direkt, man hat direkt so eine Linderung. Sie schützt, beruhigt, trockene und sensible und strapazierte Haut. Sie ist wirklich vielseitig einsetzbar. Hände, Füße, Ellbogen, Hals, Lippen, trockene Stellen, für alles. Egal, ob für mich selbst oder ob ihr das vielleicht mit habt, für eine Freundin, die das hat oder für einen Partner. Bei uns ist das auch so, dass Jörg das immer alles mitnutzt. Sie ist wirklich für alle nutzbar und eben total hautverträglich. Ich kann sie euch guten Gewissens so sehr ans Herz legen. Die Euterpflege, das ist eine echte Pflege für alles. Eine Creme für alle, für alles, für überall. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt auf so eine richtig tolle, echte Pflege, die Euterpflege von HK, dann bekommt ihr jetzt 15% auf das gesamte HK-Sortiment mit meinem Code CREME15. Ihr findet den Link und den Code natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und dann viel Spaß beim Eincremen.
Werbung Ende.
Jetzt schauen wir mal einmal über den großen Teich hinweg und diesmal geht es gar nicht so sehr um Donald Trump, wie es eigentlich sonst ja immer hier der Fall ist, wenn der Autokrat der Stunde sich wieder zum König erklärt hat. Nein, wir reden über einen mal etwas anderen Bürgermeisterkandidaten und zwar in New York City. Dort findet morgen am 4. November die Bürgermeisterwahl statt und da kann man jetzt auch schon im Vorfeld, so ist das ja relativ üblich in Amerika, schon wählen gehen. Und der klare Favorit, das ist Zohran Mamdani, der ist 34 Jahre und nennt sich selber demokratischer Sozialist. Mamdani wurde 2018 US-Staatsbürger und kommt ursprünglich aus Uganda. Er zählt zu den neuen prägenden Figuren am linken Flügel der Demokratischen Partei. Ja, was er im Wahlkampf so verspricht, das hören wir uns mal an.
Donald Trumps Milliardäre mögen glauben, sie können diese Wahl kaufen. Aber wir haben eine Massenbewegung hinter uns. Wir wollen eine Stadtverwaltung, die sich für die einsetzt, die dafür kämpfen müssen, sich Lebensmittel zu leisten. Nicht für die, die unsere Demokratie kaufen wollen.
Kostenloser Busverkehr, eine Gesundheitsversorgung und eine Mietpreisbremse. Also Sachen, mit denen man so ein bisschen die sozialen Probleme lösen könnte. Ein Ansatz, den man ja von den Demokraten fordern kann und auch muss. Die Leute brauchen Zukunftsperspektive. Und damit kommt er richtig gut an, vor allem bei den jungen WählerInnen. Schaut euch auch gerne mal seinen Instagram-Kanal an. Ich finde es total inspirierend, mir das anzuschauen. Es gibt Videos auf verschiedenen Sprachen. Gestern habe ich ihn zum Beispiel gesehen, wie er in einem Gay-Club aufgetreten ist und die Menge richtig gejubelt hat. Das gibt einem das Gefühl, dass es in den USA Menschen gibt, die aufstehen gegen Trump, die etwas tun, die vielleicht andere Themen haben. Und in einer Stadt wie New York City ist das nicht ganz unbedeutend. Ja, im Wahlkampf, da hat er ein Duell mit etablierten PolitikerInnen. Einerseits der frühere Gouverneur Andrew Cuomo, der nach seiner Niederlage in den Vorwahlen nun als unabhängiger Kandidat angetreten ist, selber einen Migrationshintergrund hat und sagt, Leute, ich stehe hier auf und zwar gegen den Mann, gegen den wir alle aufstehen müssen. Ja, und dann gibt es eben auch noch massiv Druck vom Präsident Donald Trump. Trump, selbst gebürtiger New Yorker, nennt Mamdani wiederholt einen Kommunisten und einen kommunistischen Irren. Ja, mit was Trump ihm jetzt droht, falls er Bürgermeister von New York werden sollte, das hören wir uns auch mal an.
Die Finanzmittel für New York kommen aus dem Weißen Haus. Ich wäre bestimmt nicht großzügig gegenüber einem Kommunisten, der das Geld zum Fenster rauswirft.
Ja, dass die Bezeichnung Kommunist hier gewählt worden ist, ist natürlich relativ simpel zu erklären. Kommunistische Strömungen sind etwas sehr, sehr, naja, sagen wir mal, vor allem für republikanische StammwählerInnen etwas, was man ablehnen muss. Und ganz oft wird eben nicht unterschieden zwischen, ich bin ein Demokrat, ich bin für sozialdemokratische Strukturen, wie ein Demokrat das wahrscheinlich auch ist, ein bisschen mit Liberalen gemischt. Aber so kann man natürlich ein neues Feindbild schaffen oder eins, das viele Menschen schon kennen. Er ist aber politisch links, ordnet sich ein wie Bernie Sanders oder Alexandria Ocasio-Cortez. Teilweise wird er aber auch von der eigenen Partei kritisiert. Dort halten ihn einige nämlich für zu links und zu unerfahren. Ja, und trotz des Widerstands liegt er in den aktuellen Umfragen mit einem Vorsprung von über 10 Prozentpunkten vor Cuomo. Das ist auch interessant, dass man sagt, dass er zu unerfahren ist. Politik ist ganz oft etwas für alte Menschen und das ist so bezeichnend, denn in Politik sollte es um Zukunft gehen, um Zukunftsvisionen, vor allem auch für junge Menschen, denn die Zukunft gehört den jungen Menschen und dann ist es doch genau richtig, wenn junge Menschen Politik machen. 34 ist auch gar nicht mehr so jung, meiner Meinung nach. So alt bin ich auch oder war ich, jetzt bin ich ja 35, aber ich kann euch sagen, es ist genau das Richtige, wenn ein Mensch mitten aus dem Leben, der die Ängste kennt, der auch eine Zukunft selbst haben möchte, vielleicht Politik macht und nicht nur die, die schon über 80 sind. Ja, die Umfragen des Emerson College, die das immer so messen, die sehen Mamdani gerade bei 50%, Cuomo so bei 25%. Da kommt natürlich noch der Faktor rein. Bei der bereits laufenden vorzeitigen Stimmabgabe haben laut einer Umfrage 58% für Mamdani gestimmt. Er bezeichnet seine Bewegung selber als Graswurzelbewegung und in seinem Wahlkampf nutzt er vor allem soziale Medien. Das habe ich euch gerade schon so erklärt. Schaut euch das auf jeden Fall an. Da geht es ganz viel um Hoffnung und um ein kaputtes System. Das ist etwas, was ein bisschen das gleiche Gefühl in mir ausgelöst hat, wie damals, als Kamala Harris kandidiert hat. Das Gefühl von zukunftsvoller Hoffnungsvision gepaart an einen Menschen, der das wirklich vermitteln kann. Und das ist interessant, denn das kann bedeuten, dass die Democrats vielleicht sich überlegen, wir brauchen mehr solcher jungen Leute an der Spitze. Wir brauchen gerade vielleicht eine Person, hinter der wir uns vereinigen können. Im Gesamten kann Mamdani das leider nicht werden. Auf jeden Fall nicht für die nächste Wahl, wenn man soweit schon denken kann. Es gibt ja dann auch immer Sachen, über die man nachdenken muss. Mamdani, der kann kein US-Präsident werden, weil er nun mal nicht in den USA geboren ist. Das ist eine der Grundvoraussetzungen. Das ist das Gleiche wie bei Elon Musk, der deshalb auch kein Präsident hätte werden können. So sieht es ja auch aus, aber es braucht diese Gegenspieler und es ist gut, dass es ihn gibt. Vor allem einer, der nicht nur sagt, er wäre gegen Trump, sondern der eigene Ideen hat. Wir blicken mal nach Serbien. Am 1. November jährt sich dort nämlich ein Unglück zum ersten Mal. Vor einem Jahr stürzte in Novi Sad das Vordach des Hauptbahnhofs ein. Da sind 16 Menschen ums Leben gekommen. Ja, unabhängige Experten, die Ergebnisse auch im EU-Parlament vorgestellt haben, die sagen, dass das Ganze lag an mangelnden Baustandards beim Bahnhofsprojekt. Und das bedeutet, hier gab es ein hohes Maß an Korruption, das bis in die höchsten Staatsebenen reicht. Das kann sich manchmal darin äußern, dass ein Bahnhofsprojekt, das vielleicht mit mehr Geld angegeben worden ist, sehr billig gebaut worden ist, die Baustandards irgendwie übersehen worden sind und dass da einfach so ein bisschen gekungelt wurde im Hintergrund, was am Ende dazu geführt hat, dass 16 Menschen gestorben sind. Und das ist quasi ein Symbol. Dieses Unglück hat sich in Serbien zu einem nationalen Symbol entwickelt und gilt als Auslöser der größten Protestbewegung der jüngeren serbischen Geschichte. Menschen haben sich am Jahrestag versammelt und haben 16 Minuten den Opfern gedacht. Die Regierung hat versucht, das Ganze zu behindern mit Gegendemonstrationen oder sie haben zum Beispiel auch den Bahnverkehr eingestellt. Die Protestbewegungen haben sich davon nicht beirren lassen. Man kann sich das so vorstellen, als wäre ein Stein ins Rollen gekommen mit diesem Unglück, dass das Vordach des Hauptbahnhofs in Serbien eingestürzt worden ist. Denn nun fangen Menschen dort an, die Politik zu kritisieren. Sie werfen der Regierung unter Präsident Vucic Korruption, Missmanagement, Schlamperei und politische Einflussnahme vor. Vor allem, weil es auch keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Verantwortlichen des Bauprojekts gab's. Sie fordern auch vorgezogene Neuwahlen. Ja, Präsident Vucic, der hat sich zu der ganzen Sache nicht geäußert und Expertinnen warnen auch schon lange in Serbien, dass Korruption und Vetternwirtschaft die Stabilität des serbischen Staates gefährden. Kritiker werfen Vucic regierender Partei SNS vor, die Institution einschließlich der Justiz unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Und das ist ja sehr interessant, denn wenn man ein Bauprojekt hat wie diesen Bahnhof, da ist ein hohes Maß an Korruption anscheinend, das ja geprüft worden ist, die Regierung aber sagt, na, wir haben die Kontrolle über die Justiz, dann kann hier ja auch keiner angeklagt werden, weil wir sind ja das Gesetz. Ein ganz typischer Schachzug in einem autoritären Playbook, wie wir es nun mal jetzt auch in Serbien erleben. Und das bedeutet, dass die Zivilgesellschaft sich auflehnen muss. Und so war es hier eben das Bahnhofsprojekt, das diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Die Wut, die sie empfinden, die geht gegen wachsende Unzufriedenheit über Inflation, die Energiekrise und auch die allgemeine Perspektivlosigkeit im Land. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass Vucics Partei bei Neuwahlen nur noch 32% der Stimmen erhalten würde, während eine von Studenten geführte Koalition auf 44% käme. Studenten, das bedeutet hier vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Zukunft und ein bisschen mehr Vision. Ich kann nur resümieren an dieser Stelle, es ist ganz schön viel los international. Autoritäre Systeme sind auf dem Vormarsch. Menschen müssen mehr auf die Straße gehen. Serbien ist ein Beispiel dafür. Ja, alles neu macht auch der November. Vor allem in Deutschland und in der Europäischen Union, da treten nämlich so einige Änderungen in Kraft. Die schauen wir uns mal an. Am 20. November gelten strenge Regeln für Klein- und Kurzkredite bis 200 Euro sowie für sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Angebote. Also das ist sowas wie, ihr kauft euch was im Internet und dann denkt ihr euch, will ich jetzt nicht zahlen, zahle ich lieber in 4 Wochen. Ja, das kann man machen. Hat immer so ein bisschen das Risiko bei sich, dass man das vergisst und dass es dann vielleicht Mahnungen gibt, dass das teuer werden kann. Und jetzt ist es so, dass künftig Kreditwürdigkeitsprüfungen nach den üblichen Regeln durchgeführt werden müssen, auch wenn die Beträge unter 200 Euro liegen, damit eben so etwas vielleicht nicht mehr so oft passiert. Ja, diese Maßnahme soll besonders einkommensschwache Haushalte besser vor Überschuldung schützen. Banken werden zudem verpflichtet, Kosten verständlicher und transparenter darzulegen. Und auch das Staatsangehörigkeitsgesetz wurde angepasst. Eine Einbürgerung ist nun frühestens nach 5 Jahren möglich und an eine klare, nachhaltige Integration gebunden. Ja, die bisherige Möglichkeit einer sogenannten Turbo-Einbürgerung nach nur 3 Jahren entfällt. Ein Plan, den die Union durchgesetzt hat. Außerdem soll der Wohnungsbau-Turbo, also noch ein Turbo, wir machen ja nur noch Turbos, den Bau von Wohnungen beschleunigen. Städte und Gemeinden können künftig schneller Bauvorhaben genehmigen, auch wenn noch kein Bebauungsplan vorliegt. Damit möchte die Regierung also schneller bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dann gibt es bei uns auch noch Änderungen im Kulturpass. Der kann nämlich nur noch bis Ende November genutzt werden, weil das Programm eingestellt wird. Der Kulturpass, der 2023 für 18-Jährige eingeführt wurde, um den Zugang zu Kulturangeboten zu erleichtern, wird auf Grundlage einer Einschätzung des Bundesrechnungshofes beendet. Man kann das übersetzen in leicht: hat sich nicht gelohnt, haben zu wenig Menschen gemacht oder ist zu teuer, wir brauchen das Geld für was anderes. Schade. Denn auch an dieser Stelle fällt mir einfach immer nur ein, dass es eine Partei in diesem Land gibt, die einen Kulturkampf führt. Und zwar gegen kulturelle Einrichtungen, gegen eine Kultur der Vielfalt und Meinungsfreiheit. Es ist so schön, wenn junge Menschen erleben, was Kultur alles sein kann und dass sie Kultur erleben. Dafür ist dieser Pass gut. Das bedeutet, ein Kulturpass vielleicht zu dieser Zeit einzustampfen, ist nicht das beste Sparpotenzial. Dann gibt es noch zwei wichtige Fristen. Der 30. November ist Stichtag für den Antrag auf eine Lohnsteuerermäßigung sowie für den Wechsel der Kfz-Versicherung, falls das für euch interessant ist. Ja, nach all diesen neuen Turbogesetzen brauchen wir mal Good News. Im brasilianischen Amazonas-Regenwald geht die Abholzung weiter zurück. Laut dem Nationalen Institut für Weltraumforschung wurden zwischen August 2024 und Juli 2025 rund 5.796 Quadratkilometer Wald zerstört. Das sind 11% weniger als im Vorjahr und der niedrigste Wert seit 2014. Damit setzt Brasilien einen vierjährigen Trend rückläufiger Abholzungsraten fort und die brasilianische Regierung unter Präsident Silva hat angegeben, die Abholzung bis 2030 auf null zu reduzieren zu wollen. Umweltministerin Marina Silva betonte, dass das Land weiter an diesem Ziel arbeiten werde und sich nicht auf den bisherigen Erfolg ausruhen werde. Ja, der Amazonas-Regenwald, der gehört ja nicht nur zu den größten Urwäldern der Welt, sondern der ist auch ein wichtiger Speicher für CO2, Lebensraum für enorme Vielfalt an Pflanzen und Tierarten und deshalb unfassbar wichtig. Und deswegen ist diese News doch mal wirklich schön. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.